Ja, wenn wir eben gelacht haben, dann müssen wir sagen, krank sein ist nicht so lustig. Und auch das Thema heute Abend ist sicherlich auch gar nicht so einfach für einen Redner, das so zu verarbeiten, weil es ja um manche sehr persönliche Erfahrungen geht. Und ich kann natürlich unmöglich in jede Situation, die heute Abend in diesem Raum vertreten ist, das Passende vielleicht hinein sagen. Aber Philipp hat ja schon angekündigt vorher, dass wir auch nach diesem Vortrag Zeit haben zum Reden. Auch ich persönlich stehe zur Verfügung und vielleicht können wir dann auf Fragen, die offen geblieben sind, noch Antworten finden. Ja, bleiben Sie gesund, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört. Ich war viel in der Bahn unterwegs und das war immer der Gruß, mit dem wir verabschiedet wurden. Das ist ja sehr nett und freundlich. Ich bin froh, dass es in Deutschland nicht nur Krankenkassen gibt, sondern Gesundheitskasse gibt es auch eine jedenfalls. Und ich denke wahrscheinlich, wenn man bei der versichert ist, dann ist man immer gesund. So könnte man das ja verstehen. Aber natürlich, ganz so ist es nicht gemeint. Ich habe heute nachgelesen in die Definition der Weltgesundheitsorganisation, wie sie Gesundheit definiert. Und das ist sehr interessant. Sie schreiben, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Also Gesundheit ist viel mehr, als wenn der Krebs besiegt ist und die Kopfschmerzen weichen, sondern es geht auch um das geistige und soziale Wohlergehen. Der längst verstorbene, in vielem auch nicht gerade beispielhafte, für uns Christen jedenfalls, Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat viel bescheidener über Gesundheit geschrieben, vielleicht auch, weil in seiner Zeit die Medizin noch nicht so viel helfen konnte. Er hat mal gesagt, jedenfalls wird ihm das zugeschrieben, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Also ich bin nicht so krank, dass ich nicht mein Wesentliches tun kann und dann bin ich eigentlich schon gesund. So kann man es auch verstehen. Es gibt eben Menschen, die sind schneller zufrieden, auch mit mancher körperlichen Einschränkung. Mich interessieren Zahlen immer. Ich bin von meiner beruflichen Herkunft her ein Zahlenmensch. Ich habe mal einige Jahre als Bankkaufmann gearbeitet und war ganz erstaunt, dass das Gesundheitswesen in Deutschland ein ungeheurer Wirtschaftsfaktor ist. Etwa im Jahr 2021 wurden 474 Milliarden Euro umgesetzt in Deutschland im Gesundheitswesen. Das sind immerhin 13,2% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, ungefähr jeder achte Euro wurde im Bereich des Gesundheitswesens verbraucht. Wir lesen alle, vielleicht besorgt uns das auch, dass unser Gesundheitswesen unter Druck kommt, die gestiegenen Kosten, dann auch der Protest von manchen, die im Gesundheitswesen arbeiten, über die mangelnde Wertschätzung, die man manchmal auch auf dem Gehaltszettel sehen kann. Das sind sicherlich auch Dinge wie die enorme Bürokratie, die die Ärzte und andere beklagen. Das führt dazu, dass unser Gesundheitswesen, so scheint es, nicht gerade in einem glänzenden Zustand ist. Es sei denn, wir gehen in Drittweltländer und vergleichen uns mit den Situationen dort. Die Versorgung durch die Krankenhäuser und die Arztpraxen scheint ja unsicher zu sein. Das ist ja unser Thema, Unsicherheit. Und das ist ja etwas, was uns durchaus betreffen kann, wenn man nicht gerade den Arzt in der Familie hat. Ja, wir versuchen alle natürlich gerade auch deswegen vielleicht auf unsere Gesundheit zu achten. Ist ja gut, wenn man auch ein bisschen gesünder sich ernährt. Manche schwören auf Vegetarisches und andere sagen, das genügt nicht. Der neue Trend ist die vegane Ernährung. Das hilft dir dann wirklich. Andere schwören eher auf Entspannungsübungen verschiedenster Art oder ganz einfach auf den regelmäßigen Sport und die Bewegung und die Work-Life-Balance. Balance, also der Ausgleich zwischen der Arbeit und dann auch wieder der Entspannung, wird sicherlich viel bewusster wahrgenommen. Das habe ich für mich persönlich auch mal lernen müssen, weil wir unseren immer unnatürlicher werdenden Lebensumständen ja etwas entgegensetzen müssen. Viele von uns sitzen den ganzen Tag vor irgendeiner Flimmerkiste und müssen da hineinschauen, und dass man da was tun muss, um körperlich und auch vielleicht seelisch und geistig gesund zu bleiben, das erschließt sich sicherlich jedem. Wir haben eine immer höhere Lebenserwartung in unseren Ländern und erwarten natürlich, dass wir einmal gesund sterben. So würde es sich jeder wünschen. Die Erwartungen werden immer höher, auch an die Vorstellungen für unser Leben. Und auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Menschen, denen noch nicht geholfen werden kann. Und viele psychosomatische Erkrankungen sind vielleicht auch manchmal schwer zu fassen. Vor allen Dingen dann, wenn der Mensch vielleicht auch gewisse Dinge gar nicht ändern möchte. Und da entstehen Ängste und Unsicherheit. Nicht jeder bleibt dann so ruhig. Im Jahr 2015 habe ich einmal gelesen, in einer Erhebung haben 10 Millionen Menschen in Deutschland von Angst gesprochen in ihrem Leben. 10 Millionen, das wären etwa 12,5%, jeder Achte. Natürlich, vor allen Dingen wir Männer geben sowas ja nicht zu, Angst ist ja was nur für die Frauen, so denken sie. Und man verdrängt das und spielt vielleicht etwas vor, und innerlich sind doch ganz andere Situationen maßgebend. Manche nennen es einfach Stress oder Depression. Und dahinter steckt oft eine Angst, eine tiefe Unsicherheit, weil man mit vielen Situationen des Lebens einfach nicht klarkommt. Nun, das Leben ist nicht erst seit heute beängstigend. Wenn man in die Geschichte der Menschheit zurückschaut, gerade in Zeiten, in denen vieles, was uns heute hilft, nicht so entwickelt war, da waren immer schon Dinge wie Schmerz und Chaos oder Ungerechtigkeit, irgendwelche schlimmen politischen Zustände, die gab es immer schon, und eine unsichere Zukunft. Das hat wahrscheinlich fast jede Generation erlebt. Wir müssen heute keine große Angst haben, wenn wir auf die Straße gehen, dass wir von wilden Tieren angegriffen werden. Vielleicht sitzen die wilden Tiere heute eher hinter einem Lenkrad und haben einen gefährlichen Fahrstil, sodass wir dadurch vielleicht ein bisschen in Gefahr kommen können. Wir haben auch glücklicherweise derzeit keinen Gewaltherrscher in Deutschland, der die Bevölkerung unterdrückt und jeden Missliebigen in irgendein Konzentrationslager steckt. Menschen haben immer schon gelitten unter schwierigen Lebenssituationen, und wir haben auch Ängste. Ängste vor Umweltkatastrophen, vor Kriegen. Manchen macht der große Zustrom durch Menschen aus anderen Ländern Angst. Wie wird unser Land das verkraften? Die persönliche Arbeitslosigkeit wird entweder erlebt oder befürchtet. Ob die Lebenshaltung in der Zukunft noch sicher ist? Ob ich die Energiekosten noch bezahlen kann? Und ob ich die nächste Krankheit überstehe? Wie werde ich mein Leben bewältigen? Und dann kann noch die Frage kommen, und wie wird es sein, wenn ich sterbe? Mancher verdrängt das natürlich, und viele vielleicht verdrängen das Sterben als Erlebnis. Aber wie wird es sein? Ich mache mir darüber manchmal auch Gedanken. Wie wird wohl mein Sterben sein? Ist natürlich müßig, darüber nachzudenken. Woher soll ich es wissen? Aber es wird deutlich, einfach ist es nicht. Manchen plagt doch die Sorge um die Kinder und deren Zukunft. Und wir könnten vielleicht manchmal auch die Frage stellen, und der will ich heute Abend nachgehen, ob Ängste nicht nochmal ganz andere Wurzeln haben als diese äußeren Parameter, von denen ich mal heute Abend nur einige nennen kann. Du kannst deine eigenen ja gedanklich einfach mal anfügen. Sprachlich kommt das Wort, das wir im Deutschen Angst nennen, aus dem Mittelhochdeutschen, und sagt so viel aus wie beengend. Etwas wird mir zu eng. Ich bin beengt in meinem Inneren. Und wir merken das auch. Ja, wenn wir wirkliche Angst haben, dann kriegen wir vielleicht sogar mit der Atmung ein Problem, so ein beklemmendes Gefühl in der Brust und sind bedrängt durch Sorgen, durch Menschen, durch irgendwelche Aufgaben, die wir nicht bewältigen und so weiter. Jesus hat einmal das so ausgedrückt: In der Welt habt ihr, und die Luther-Übersetzung nennt es Angst, aber wenn wir es vom Griechischen her genau übersetzen würden, würde es bedeuten, in der Welt seid ihr zusammengedrückt, zusammengepresst, wie so eine Zitrone, die gepresst wird. Und so können wir in Lebenssituationen sein, die uns Schwierigkeiten machen. Ich bin kein Mensch, der normalerweise große Ängste hat. Ich habe sogar weitgehend meine Ängste vor Hunden überwunden, weil ich mal als Kind ein erschreckendes Erlebnis hatte. Wo war ich nie ein besonderer Held gegenüber Hunden. Aber eine Angst hat mich eines Tages überfallen, von der ich nie geahnt habe, dass sie kommen würde. Ich war längst Christ, ich habe regelmäßig Gottes Wort verkündigt und gepredigt. Wir brauchen keine Angst haben, wenn Gott da ist. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, meine Kinder waren damals um die 10, 12 Jahre alt, sie waren völlig gesund und ich lag abends im Bett und mich überfielen Panikattacken mit Schweißausbrüchen und Herzklopfen, diesem beklemmenden Gefühl in der Brust. Ich drehte mich im Bett um und ich konnte keinen Schlaf finden. Ich versuchte zu beten und die Angst, die ich hatte, war, eines meiner Kinder könnte sterben. Diese Angst hatte überhaupt keine Begründung. Es gab keinen Anlass. Nun, das hat bei mir speziell mit meiner Biografie zu tun, weil ich viele Menschen, die mir sehr nahe standen, besonders in meiner Kindheit, auf tragische Weise verloren habe. Und deswegen kam diese Angst plötzlich wieder hoch. Und das kann etwas Schlimmes sein. Und dann so ein Schulterklopfen, ja, wird schon werden und ist nicht so schlimm und ja, wirst du auch überstehen. Das hilft uns in solchen Momenten natürlich auch nicht viel. Jemand hat mal behauptet, und jedes Mal, wenn ich das erzähle, merke ich, ich habe es immer noch nicht geprüft, aber vielleicht macht es endlich mal ein Zuhörer. Ich habe mal gelesen, dass in der Bibel 366 Mal stehen würde, fürchte dich nicht. Vielleicht als eine, ist die Zahl aufgerundet oder ist da vieles mit hineingerechnet, aber vielleicht stimmt die Zahl tatsächlich und dann wäre es ja sehr tröstlich, dass Gott uns in seinem Wort der Heiligen Schrift für jeden Tag einmal, sogar fürs Schaltjahr, hat aufschreiben lassen, dass wir uns nicht fürchten sollen. Uns nicht fürchten müssen, weil er der Gott ist, der uns sieht. Was für ein wunderbarer Text, den ihr uns da gesungen habt, von einer Frau ausgesprochen oder zu einer Frau gesprochen, die in einer sehr großen Not gewesen war. Wir wollen ein bisschen nachdenken, woher kommt das mit der Krankheit, dem Tod und der Angst in unserem Leben? Ich habe das dieser Tage schon gesagt, wenn ich solche grundlegenden Lebensfragen für mich durchdenken will, sie begreifen will, dann fange ich in der Bibel immer ganz vorne an. Das erste Buch, das in der Bibel, womit die Bibel anfängt, und die Bibel ist aus 66 sogenannten Büchern zusammengesetzt, kürzeren und längeren zusammenhängenden Abschnitten, Briefen und Geschichtsbücher und so weiter. Und dieses erste Buch, das heißt nur in der deutschen Sprache erstes Buch Mose, aber in der hebräischen Sprache, in der es verfasst ist und in vielen Übersetzungen, heißt es das Buch der Anfänge. Das heißt, so fing alles an. Da sind die Wurzeln zu finden für ganz viele Themen unseres Lebens. Und deswegen gucke ich so gerne in dieses Buch hinein. Und in diesem Buch, das ist gar nicht so klein, ganz an den Anfang. Das tun wir heute Abend noch einmal, haben wir diesen Tage schon mal gemacht und ich will es mit euch noch mal tun. Ich fange mal an, ganz vorne im ersten Kapitel des ersten Buches Mose, da ist der Schöpfungsbericht gegeben, wie Gott die Erde geschaffen hat. Viele bezweifeln das und sagen, das sei nur so ein schönes Bild. Wir sind völlig überzeugt, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der dafür keine Jahrmillionen brauchte, sondern mächtig war, eine Welt in 6 Tagen auszugestalten. Und ganz am Ende dieses Schöpfungsberichtes ist eine Zusammenfassung und die heißt, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und zwar in den Augen Gottes. Und er hat hohe Ansprüche, er ist der perfekte, heilige, makellose Gott. Wenn er sagt, es ist sehr gut, dann finden wir kaum Worte, um das entsprechend mit unseren Gedanken zu beschreiben. Und dieser Gott, ich muss da natürlich ein bisschen Sprünge machen, dass der Abend nicht gerade so lange wird. Der hat dann im nächsten Kapitel, ist das aufgeschrieben, dem Menschen ein Gebot gegeben. Nur eins, ein einziges. Er sagte, von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mitten im Garten darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. War so die Ankündigung. Ich weiß nicht, ob die Menschen sich in diesem Augenblick viel Gedanken über diese Ankündigung gemacht haben. Wir lesen auf jeden Fall weiter, dass irgendwann sie doch von dieser Frucht gegessen haben. Und da heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sie Schürze. Plötzlich war die Unversehrtheit des Menschen dahin. Dass irgendwas passiert, dass sie hektisch machte, dass sie in erschreckende seelische Zustände führte. Hier die Erkenntnis, die sie plötzlich hatten. Und Gott kommt dann mit den Menschen darüber ins Gespräch und sagt ihnen und kündigt ihnen an, von jetzt an werdet ihr in eurem Leben Probleme haben. Ihr Männer, das hat er dem Adam gesagt, ihr werdet Mühsal haben bei der Arbeit, bei der täglichen Arbeit. Er sprach besonders damals die landwirtschaftliche Arbeit an, die Grundlage damals gewesen ist. Und das sehen wir heute. Nicht nur auf den Äckern und in den Gärten haben wir Dornen und Disteln, sondern unser Alltag ist oft davon geprägt, dass vieles mühsam ist, was uns sehr behinderlich ist. Den Frauen wurde angekündigt und ihr Frauen ist... Ihr habt es wahrscheinlich erlebt, wenn ihr Kinder geboren habt. Er hat angekündigt, ihr werdet Mühsal haben in der Schwangerschaft. Das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und dann werdet ihr Schmerzen bei der Geburt haben. Das ist der Grund, warum die Frauen die Kinder kriegen, weil wir wahrscheinlich das gar nicht aushalten würden. So, das war Gottes Aussage. Seither sind die Mühen des Lebens, ist Krankheit, sind Schmerzen, ist der Tod ein Teil unseres Lebens. Der Idealzustand der Schöpfung ist nicht mehr vorhanden und die ewige Jugend ist nichts als ein Mythos. Und mit der Krankheit und mit dieser Ahnung des Todes kam auch die Angst. Denn als die Menschen in diesem Zustand standen, wo sie dann plötzlich sich Feigenschürze da irgendwie oder Schürze gemacht haben aus Feigenblättern, da kommt Gott daher. Und sie hören das und sie waren gewohnt, dass Gott jeden Abend vorbeikam, mit ihnen sprach. Und jetzt heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging. Als der Tag kühl geworden war, da versteckten sich Adam und Eva vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Und da war die Angst geboren. Es hat mich mal sehr überrascht, dass die erste Emotion von Menschen die Angst ist. Die erste Emotion, die beschrieben ist in der Menschheitsgeschichte, in diesem uralten Dokument, ist Angst. Die erste negative Emotion, die beschrieben wird, war die Angst. Woher kam die Angst in dieser perfekten Welt, die Gott gemacht hatte? Nun, Wir wollen über die Geschichte noch ein bisschen nachdenken. Ich habe eben gelesen, Gott hatte die Schöpfung zu Ende gestellt. Es war alles perfekt. Gott hatte den Menschen nach seinem eigenen Vorbild gemacht. Es war Ordnung und Frieden da und Liebe und Freude und ein wunderbares Umfeld. Die Menschen hatten eine erfüllende Aufgabe. Es gab keine Schuld zwischen Gott und Mensch und es gab keine Schuld zwischen den Menschen. Und es blieb so. Es blieb so lange, wie der Mensch Gott vertraute, wie der Mensch in Gottes Nähe blieb, so lange, wie der Mensch Gott ernst nahm. So lang blieb dieser schöpfungsmäßige Idealzustand, solange sie in Gemeinschaft mit Gott blieben, im Hören auf ihn, im Gespräch zu ihm, in der Liebe zu ihm, im Vertrauen auf ihn, im Gehorsam zu ihm, so lange blieb das so. Und als das durchbrochen war, als der Mensch sich losmachte von Gott, um sein eigenes Ding zu machen, da war plötzlich die Angst da, sodass sie sich vor ihm versteckten. Der Schöpfer, zu dem sie ein sicheres Vertrauen gehabt hatten, mit Recht, er machte ihnen plötzlich Angst. Das sogenannte Urvertrauen war nicht mehr gegeben. Später würde ein Bote Gottes mit dem Namen Jeremia den Satz sagen, zitiert Gott, meinst du, dass ich jemand so gut verstecken kann, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Und Gott sah die Menschen auch dort hinter ihren Büschen und mit ihrer notdürftig bedeckten Blöße und hat sie gesehen. Und wir ahnen, was da passiert ist. Gott hatte dieses eine Gebot gegeben. Und der Mensch nahm das zunächst ernst und bekam dann Besuch von Satan in Gestalt einer Schlange, der wollte den Menschen das Vertrauen in Gott abspenstig machen und sagte zu ihnen verlockende Sätze wie, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, schiebt Gott auf die Seite, ihr braucht ihn gar nicht. Ihr seid selber gut, ihr seid selber groß, ihr könnt selber und ihr wisst selber und ihr seid selber. Der Mensch wurde dazu verlockt, sich selbst zum Zentrum seines Lebens zu machen, sich zu vertrauen, seiner eigenen Moral zu folgen und sich zum Zentrum seines Lebens zu machen. Und schau, das ist das Lebensproblem des Menschen schlechthin, egal wo in dieser Welt. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der setzt sich ins Zentrum des Lebens. Es geht um ihn, sein Leben dreht sich um ihn und es sind seine Werte und es sind seine Ziele und es ist seine Ehre, es ist das Vertrauen auf ihn selbst. Und das war der Grund, warum Gott gesagt hatte, esst nicht von diesem Baum, denn ihr werdet einer Lüge glauben, dass ihr mich nicht braucht und dass ihr euch selbst an meine Stelle setzt in eurem Leben. Und diese Selbstüberschätzung des Menschen, der sich löste von Gott, um selber das Leben in die Hand zu nehmen, löste die Angst der Welt aus. Und seither, Freunde, haben wir Angst in dieser Welt. Wenn ein Mensch etwas tut, was außerhalb seiner Kompetenz ist, wenn er sich übernimmt, dann bekommt er früher oder später Angst, weil er merkt, ich habe mir zu viel zugemutet. Das ist eine Aufgabe, die beherrsche ich nicht. Ich werde mir und vielleicht anderen Schaden zufügen mit dem, was ich mache. Ich erwähnte das Beispiel dieser Tage, mir hilft das immer wie so ein, manchmal hört man das in einem großen Kaufhaus, so die Durchsage, der kleine Jonathan, der hat seine Mama verloren und er Ja, was war passiert? Er war mit der Mama im Kaufhaus und die Mama hat sich so spannende Sachen angeguckt wie ein neues Sieb und einen neuen Kochtopf für kleine Kinder, ja mega spannend. Und natürlich gibt es Spannenderes in einem großen Kaufhaus, so eine Spielwarenabteilung ist ja wesentlich interessanter. Und dann, je nachdem wie mutig so ein kleiner Knirps ist, läuft er einfach mal los, weil er das jetzt vielleicht schon weiß. Und er spielt und vergisst sich und irgendwann merkt er, die Mama ist nicht mehr da. Und er hat ein großes Problem, er findet die Siebe und die Kochtöpfe nicht mehr. Und dann hat er Angst. Warum hat er Angst? Er hat kein bedrohliches Umfeld. Ich denke, die meisten Verkäufer werden freundlich sein und ihm zurückhelfen zu seiner Mama. Aber die Angst kommt daher, dass er sich übernommen, sich überschätzt hat, dass er sich losgemacht hat von der Hand der Mutter, um zu sagen, bin ja jetzt selber groß. Ich mache lieber mein Ding. Ich mache lieber das, was mich interessiert. Nun sind wir keine Kinder und wir irren auch vielleicht nicht in Kaufhäusern rum. Aber vielleicht ist diese Furcht, diese Unsicherheit Teil unseres Herzens geworden, weil wir uns von der Hand Gottes losgemacht haben. Ein Mann, der eines der Lieder geschrieben hat, die in der Bibel aufgeschrieben sind, der Mann heißt Asaf. Der hat in einem Psalm mal so die Ängste des Lebens verarbeitet, die Drucksituationen. Und dann sagt er einmal, und trotz allem bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich fest. Das war diese wechselseitige Beziehung zu Gott. Gott ist stark und mächtig und liebt mich und er ist mächtig, mich durchs Leben zu bringen. Und ich setze mein Vertrauen auf ihn. Angst betrifft auch jeden Christen. Sie müssen es nicht denken, weil ich heute Abend da so mutig über Angst predige, dass ich keine hätte. Natürlich ist Teil unserer gefallenen Welt. Ich habe es ja beschrieben von mir, von jenen nächtlichen Panikattacken. Auch wir Christen sind Teil einer gefallenen Welt. Auch wir sind Menschen, die nicht vollkommen sind und manchmal sündigen. Es ist nicht mehr alles gut, auch nicht im Leben eines Christen. Es gibt Prediger, die sagen, komm zu Jesus, dann wird alles gut. Das ist nicht wahr. Es wäre erst dann gut, wenn wir unmittelbar, nachdem wir zu Jesus kommen, sterben würden und im Himmel wären. Dann wäre alles sehr gut, wie am Anfang der Schöpfung. Aber hier auf dieser Welt als Christ zu leben, heißt nicht, es ist alles gut. Aber ich habe vorhin Jesus zitiert, der gesagt hat, und das hat er zu seinen Jüngern gesagt, also die, die ihm nachgefolgt sind, die ihm vertraut haben. In der Welt habt ihr, ich könnte noch dazu sagen, auch ihr, obwohl ihr mir folgt, Ängste. Aber er hat dann keinen Punkt gemacht, sondern ein Komma. Die Aussage, die dann kommt, war, aber seid getrost. Seid zuversichtlich. Ich habe die Welt mit all ihren Ängsten, ich habe sie besiegt. Jesus wurde Mensch. Er hat sich in unsere Lebenssituation hineinbegeben. Er hat sich allem gestellt, was wir erleben können an Herausforderungen, an Überforderungen, an Ängsten, an Versagen. Er ist in diese Welt hineingekommen. Und hat sich mit allem auseinandergesetzt, was dich und mich betrifft, mit einem Unterschied zu mir und dir. Er ist aus allen Situationen siegreich hervorgegangen. Er blieb nicht in den Situationen als jemand, der besiegt werden konnte. Ich glaube, dass Angst auch ein nützlicher Faktor ist. Manche Angst ist gut. Ich habe mit einem Ehepaar gesprochen, die haben ein Kind und dieses Kind kennt keine Ängste. Man denkt im Moment, wow, toll, das ist ja dann der Superheld. Und die Eltern sind in größten Sorgen, weil dieses Kind springt aus irgendwelchen Höhen runter, die lebensgefährlich sind. Es rennt einfach über eine Straße, weil es gar nicht kalkuliert, dass die Autos stärker sind als er. Keine Furcht zu haben, kann lebensgefährlich sein. Mancher steht im Leben und sagt, Angst, das kenne ich nicht. Ja, die Leute, die halt so sich so darstellen. Weißt du, wenn ich dir eine Angst wünsche, das klingt ja jetzt beinahe ein bisschen böse, wenn ich dir eine Angst wünsche, dann ist es die Angst vor Gott, die Angst, wie werde ich bestehen vor diesem Gott, wenn ich eines Tages vor ihm stehe und muss mein Leben ohne ihn, mein Leben, in dem ich das Zentrum war, das Leben, in dem es nach meinen Vorstellungen und meinen moralischen Maßstäben ging, wenn ich mein Leben vor diesem Gott verantworten muss. Wenn es um die Frage geht, werde ich in den Himmel kommen oder werde ich in die Hölle kommen? Diese Frage, da wünschte ich dir, dass du die mit tiefer Ehrfurcht, mit Ehrfurcht vor Gott bewegst und dir ehrlich die Frage stellst, ja, sie dir von Gott fragen oder auch beantworten lässt, wo werde ich sein? Es wäre dramatisch, wenn du Gott gegenüber so leichtfertig wärst, wie mancher, der gesagt hat, wenn ich mal vor dem stehe, dann werde ich dem mal was erzählen. Es hat schon mal einer gemeint, der in der Bibel ziemlich aufbegehrt hat gegen Gott und Gott hat ihm dann gesagt, weißt du, wenn wir zweimal ins Gespräch kommen, du Mensch und ich Gott, dann werde ich dir 1000 Fragen stellen, auf die du nicht eine einzige Antwort weißt. Die Angst kam in die Welt, als die Menschen sich übernommen haben und sich von Gott losgemacht haben. Und vielleicht ist das auch deine tiefste Wurzel deiner Lebensangst, dass deine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist oder du keine hast, dass du ihn verlassen hast, dass du dich zum Zentrum des Lebens gemacht hast. Ich kann, ich weiß, ich bin. Die Menschen, die haben dann krampfhaft versucht, das irgendwie zu bedecken und haben Blätter von den Bäumen genommen und sich daraus Kleidungsstücke notdürftig gemacht, um sich zu bedecken. Und natürlich wissen wir alle, die haben nicht so lange gehalten wie unsere T-Shirts, die wir kaufen. Wenige Tage, dann musste man das wieder austauschen. Vielleicht waren es auch nur Stunden. Und so versuchen wir auch immer wieder unsere Ängste zu bedecken mit vielleicht immer wieder neuen Methoden und Einsichten und Überzeugungen. Und das hält dann ein paar Wochen und es hält vielleicht ein paar Monate, vielleicht so ein paar Jahre. Aber die alte Angst, die bricht immer wieder durch, weil sie nicht, für die gibt es kein Feigenblatt, wie man sagt. Die kann man nicht einfach zudecken. Wir haben Angst in der Welt, weil wir uns von Gottes Hand losgemacht haben, weil wir uns überschätzt und uns überfordert haben, weil wir uns selbst vertraut haben und weil letztlich es die Furcht vor Gott ist, vor dem wir erscheinen müssen. So wie Adam und Eva letztlich Angst hatten vor der Begegnung mit Gott. Ich möchte uns noch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die den Bibellesern unter uns sehr gut bekannt ist. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt abschaltet und denkt, ach nee, kenne ich schon. Für mich ist diese Geschichte immer wieder neu, für Abende wie diese eine ganz großartige Illustration. Ich bin nicht sicher, ob es eine Geschichte war, die tatsächlich passiert ist in der Zeit von Jesus oder ob es eines seiner Gleichnisse war, also diese konstruierten Geschichten, um irgendeine Wahrheit deutlich zu machen. Ich werde die Geschichte jetzt nicht lesen, damit die, die sie nicht kennen, nicht gleich die Pointe hören. Dass es ein bisschen spannend bleibt. War eines Tages ein sehr selbstbewusster, junger Mann, der glaubte sich reif fürs Leben ohne Papa. Und ich will das vorausschicken, wenn Jesus solche Geschichten erzählt hat, ob sie wirklich passiert sind oder Gleichnisse, da ging es immer um Gott. Und da Gott in der Bibel oft als Vater beschrieben wird, ist in dieser Geschichte natürlich mehr zu sehen als so ein selbstbewusster junger Mann und sein Papa, sondern es ist der Mensch, vielleicht du, auch wenn du eine Frau bist und in der Geschichte ist das jetzt nun mal ein junger Mann und Gott selbst. Also dieser unternehmerische, engagierte, erlebnishungrige junge Mann, Der wollte nicht so spießig enden wie sein älterer Bruder, der immer Dienst nach Vorschrift gemacht hat, sondern der wollte mal das Leben kennenlernen und er war vor allen Dingen vielleicht überzeugt, dass das Leben ohne Papas Einschränkungen viel spannender ist. So wie der Teufel es den Menschen vorgelogen hatte, wenn ihr von der Frucht nehmt, dann geht das Leben erstmal richtig los. Gott, der alte Miesmacher, der will euch das nur nicht sagen. Und er trennte sich von seinem Vater, aber nicht, bevor er nicht gesagt hat, der Papa, mach mir die Taschen voll, zahl mir mein Erbe vorzeitig aus. Ich meine, das ist ja ziemlich keck, oder? Also wenn mein Sohn eines Tages gekommen wäre und hätte gesagt, Papa, ich will mein Erbe schon, na, da hätte ich ihm gesagt, was soll ich dir denn aussagen, welches Erbe? So viel hatte ich vielleicht damals gar nicht zu vererben und habe es auch heute nicht. Aber wenn du was zu vererben hast und dein Sohn steht vor dir und sagt, Papa, ich will nicht warten, bis du abgetreten bist, gib mir heute schon, naja, muss man sich erst mal trauen. Der Vater jedenfalls hat es gemacht, er gab es ihm, er ist ganz rücksichtslos losgezogen, hat diesen liebevollen Vater, wie wir es noch feststellen werden, hinter sich gelassen und wusste noch nicht, dass er ernten würde, was er gesät hatte. Der Erfolg gab ihm zunächst recht. Er war sehr anerkannt, hat dicke Partys gefeiert, war immer die Nummer eins und ja, die Taschen waren ja voll. Und mit vollen Taschen hat man immer viele Freunde und dann kann man sich viel erlauben. Da macht das Leben vielleicht manchmal ein bisschen mehr Spaß. Jedenfalls war er jetzt nicht mehr so eingeschränkt. Er lebte über seine Verhältnisse. Der biblische Text sagt, er lebte verschwenderisch. Also er hat sein Leben verschwendet, nicht nur sein Geld, sondern vielleicht auch seine Moral, seine Würde und die Selbstachtung. Er ging nicht vernünftig um mit seinem Besitz, aber auch nicht mit seinen Kräften und seinen Begabungen. Aber es blieb nicht immer so. Irgendwann waren die Taschen leer. Es war noch nicht die Zeit der Kreditkarten, die Papa hätte füllen können. Und er merkte plötzlich, mein Glück ist aufgezehrt. Er hatte nichts mehr. Er war schmutzig an Leib und Seele, denn er hatte sein Leben mit allerhand Unmoral zugebracht. Der biblische Text sagt, er hat sich bei wilden Partys mit Huren vergnügt. In seinem Herzen muss tiefes Leid gewesen sein, denn er war ja anderes gewohnt. Und es war wahrscheinlich sehr schmerzhaft und demütigend, plötzlich dazustehen und niemand mehr zu sein. Ohne Gott hatte er keine Antworten. Und als er zu seinen Freunden ging, hat er festgestellt, die sind genauso elend dran wie ich selbst. Die haben auch nichts. Die leiden unter der gleichen Hungersnot und zwar nicht nur die Hungersnot, weil die alten Regale leer waren, sondern weil da innerlich nichts war. Wisst ihr, manche Leute, gehen in die tollsten Restaurants, die haben immer genug zu essen, die dicksten Autos und sind innerlich hungrig. Ihre Seele wird nicht satt. Und bei ihm war es nicht nur der hungrige Magen, sondern auch die hungrige Seele. Und man schickte ihn dann letztlich zu den Schweinen, um die zu hüten. Und nicht mal ihr Schweinefraß bekam er zu essen. Und da war er ganz unten. Und weißt du, wenn man ganz unten ist, dann hören die dicken Sprüche auf. Und da merkt man plötzlich, wie krank man ist. Vielleicht noch nicht körperlich. Obwohl ein Mann aus dem Alten Testament, der sich schwer versündigt hatte und die Schuld vor Gott und vor dem Menschen versteckt hatte, mal später in einem Lied ausdrückte, als ich das alles verschweigen und verdrängen wollte, da bin ich innerlich schwer krank geworden und mein Körper ist zerfallen. Vielleicht war es bei ihm genauso, dass er auch körperlich krank wurde und auch sicherlich in seiner Seele. Schuld war nicht die Hungersnot letztlich oder die Erniedrigung von den Schweinehirten oder die Einsamkeit oder die untreuen Freunde, die seine Partys mitgefeiert haben und ihn jetzt alleine ließen. Schuld war auch nicht sein Vater. Schuld war nicht die Wirtschaft, sondern Schuld war er selbst. Warum? Weil er sich von der Hand des Vaters losgemacht hatte und glaubte, ohne Vater kann ich's besser. Und liebe Freunde, das ist für mich die Ursache für die Ängste dieser Welt, die Lebensängste, die Krankheiten der Seele, der Leere, der inneren Einsamkeit, der unbeantworteten Fragen, der Sinnlosigkeit. Und als er ganz unten war, als seine großen Träume alle geplatzt waren, als er an seiner Selbstüberschätzung fast erstickt war, von Enttäuschung und Trauer und Scham erfüllt, mit hilfloser Wut vielleicht erfüllt, vielleicht mit Schuldgefühlen und Selbstkritik, mit Angst vor der Zukunft, da kam der Wendepunkt und den wünsche ich dir heute Abend, dass dein Wendepunkt mit dieser Erkenntnis anfängt, ich lebe ohne Gott. Und da heißt es in dieser Geschichte, er ging in sich. Er schlug nicht mehr um sich. Und er schlug sich auch nicht mehr stolz auf die Brust oder auf die Schulter, sondern er schlug in sich. Er wachte auf. Und dazu gehört Mut, wisst ihr? Dazu gehört Mut, sich einzugestehen, ich hab's versiebt, ich hab's nicht geschafft. Ich bin nicht der, der ich nach außen hin scheine. Er hatte den Mut, realistisch zu sein und ehrlich und keine Ausreden mehr zu formulieren, und keine Erklärungen zu suchen, hat sich das Leben nicht mehr schön geredet, sondern er war jetzt mutig genug, seinen Irrweg einzugestehen. Und dann musste er vielleicht auch an seinen großen Bruder denken, über den er vielleicht früher gelächelt hatte, weil er so spießig immer zu Hause seine Pflichten erfüllt hat. Und jetzt dachte er, na, der hat es doch besser als ich. Und dann dachte er an die Tagelöhner seines Vaters, die kaum mehr hatten, als von der Hand in den Mund zu leben. Aber die haben jeden Tag warmes Essen und ein warmes Bett. Und ich? Und da nahm er sich etwas vor. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das wünsche ich dir, dass du das tust. Dass du zu deinem Vater gehst. Ich meine jetzt heute Abend mal den Vater im Himmel. Dass du zu ihm gehst, weil du merkst, das ist der Punkt, an den ich zurück muss. Und er nahm sich vor, zu dem Vater zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin zufrieden, wenn du mich zu einem deiner Tagelöhner machst. Und wisst ihr, es gibt schon viele Leute, die haben sich schon viel vorgenommen und haben es nicht umgesetzt. Aber der hat es gemacht, der hat sich aufgemacht, wie er war, stinkend und dreckig mit zerrissenen Kleidern und mit leeren Taschen und hungrig und vielleicht krank. Und so ging er nach Hause. Weißt du, in der Bibel steht mal, dass Gott dem Demütigen seine Zuwendung, seine Gnade schenkt. Es geht nicht anders. Wir können nicht stolz vor Gott reden und sagen, weißt du, mein Leben ist eigentlich gut, aber ich hätte dich so gern als add-on, wie man heute sagt. So als nice to have. Dich auch noch so einpacken ins Leben. Das ist eigentlich, was mir noch fehlt. Ich habe alles, aber du fehlst mir noch. So funktioniert das nicht. Wir müssen uns demütigen und sagen, Herr, mir fehlt nur eines. Und ich brauche nur eines. Das ist die Versöhnung mit dir. Wir müssen Gott unsere Schuld bekennen, dass wir ihn verlassen haben und dass wir uns selbst zum Zentrum unseres Lebens gemacht haben, unserer Moral und unserem Willen gelebt haben, unser Ziel des Lebens verfehlt haben, uns verirrt haben und vielleicht uns selbst verloren haben. Und dann kommt diese für mich immer wieder ergreifende Szene. Egal, ob es jetzt eine erfundene Geschichte ist oder nicht, die meisten Filme sind ja auch erfundene Geschichten, die können uns ja auch sehr berühren. Also darf uns das ja auch mal berühren. Und da geht er nach Hause und da steht sein Vater, wie wenn er wüsste, heute kommt er. Und er sieht ihn schon von Weitem. Hat ihn trotz allem erkannt, trotz der Verkleidung. Ich weiß nicht, was du jetzt gemacht hättest, wenn du der Vater gewesen wärst. Also, ich weiß nicht, ob ich nicht da gestanden hätte und einfach mal gewartet hätte und meinen jungen Mann geguckt hätte. Aber er, der Vater, zögert keinen Moment, er nimmt die Füße unter die Arme und läuft ihm entgegen und umarmt ihn und gibt ihm, wie es morgenländische Tradition war, einen Kuss als Zeichen, du bist und bleibst mein Sohn. Und er hebt seinen an und will seine Rede halten. Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und da unterbricht ihn der Vater und sagt zu den Knechten, da hinten ist ein gemästetes Kalb, bringt es, wir machen jetzt eine große Feier. Und dann bringt das beste Gewand daher und ein Ring und Sandalen an seine Füße. Das sind ganz tolle Einzelheiten dieser Geschichte. Ja, Gott gibt ihm neue Kleider. Das ist in der biblischen Sprache, ist sie, wenn Gott dir den Dreck deines Lebens abnimmt und dir frische, saubere, weiße Kleider gibt. Wir symbolisieren das manchmal, wenn Taufen durchgeführt werden, um das bildlich deutlich zu machen. Gott vergibt unsere Schuld so, als wäre sie nie geschehen. Wir müssen sie nur vor ihm bekennen und ihm unser Leben bringen. Nicht nur die Sünden, die unser Gewissen plagen, sondern die Schuld, dass wir ihn auf die Seite geschoben haben. Und dann gab er ihm den Ring an den Finger. Das bedeutete, du bist und bleibst mein Sohn. Das war so ein Siegelring, mit dem er zeigen konnte, ich bin der Sohn meines Vaters. Und schau, wenn wir zu Gott umkehren, werden wir wieder neu entdecken. Wir sind seine Geschöpfe, die waren wir immer. Aber wir haben es missachtet und wir dürfen uns verstehen als Kinder dieses großen Gottes. Und dann gab er ihm noch Sandalen für die Füße. Wenn man damals Menschen entehren wollte, hat man ihnen die Schuhe ausgezogen. Und ihm wieder Schuhe zu geben, hieß, dass er die Würde wieder bekam, die dem Geschöpf Gottes eigentlich zukommt. Und schau, das ist, was Gott macht, wenn wir mit der Not, mit der Krankheit, mit der Angst unseres Herzens, unserer Seele, mit dieser zerbrochenen Beziehung Gott gegenüber zu ihm kommen und sagen, Herr, jetzt begreife ich, warum es mir so geht. Da werde ich Gott nicht mit verschränkten Armen empfangen und sagen, naja, jetzt streng dich mal an und wenn du mir bewiesen hast, dass du besser werden kannst, dann überlege ich es mir nochmal. Sondern nimmt uns mit unserem ganzen Lebensdreck und der großen Lebensschuld, wenn wir unser Leben ihm übereignen. Ich habe das dieser Tage, ich glaube gestern, mit dem Bild des Autofahrens versucht zu illustrieren. Wir nehmen Gott manchmal gerne in unser Leben auf als Beifahrer, am besten auf der Rücksitzbank und er soll sich nicht einmischen. Aber es ist nicht schlecht, ihn da zu haben, wenn wir nicht weiter wissen. Aber Jesus will nicht einfach als Beifahrer in unser Leben kommen. Er ist auch mit dabei, sondern er ist der Herr und er will ans Steuer. Er will der Herr, der Leiter unseres Lebens sein. Er will nicht nur dein Müll, er will nicht nur dein Mist, er will nicht nur das, was du falsch gemacht hast, sondern er will dich. Er will dein Leben, er will die Gemeinschaft mit dir, er will dein Leben prägen, er will dein Leben segnen. Er will dein Leben zu etwas machen, was ihm Ehre und ihm Freude macht. Und er will dein Leben zu etwas machen, was für die Ewigkeit Bedeutung hat. Und weißt du, und deswegen habe ich keine Angst vor der Zukunft. Weil ich weiß, wohin ich gehe. Weil ich weiß, wer mich erwartet, weil ich weiß, wie mein Leben gehört. Und ich wünsche dir das, dass du diese Beziehung der Liebe und des Vertrauens und des Gehorsams Gott gegenüber eingehst, indem du umkehrst Ich habe an beiden Abenden die kürzeste Predigt von Jesus erwähnt. Ich werde sie heute erwähnen und morgen und übermorgen wahrscheinlich auch, dass sie sitzen bleibt. Diese kurze Predigt mit 6 Worten. Tut Buße, kehrt um von eurem Weg, in dem ihr selbst das Zentrum wart. Und glaubt an das Evangelium. Setzt eure Hoffnung nicht mehr auf euch, sondern auf den lebendigen Gott. Und ich möchte die Frage stellen, gehört dein Leben diesem Jesus? Ist er der Herr deines Lebens? Ist er, in diesem Bild gesprochen, der Fahrer in deinem Leben? Hat er das Lenkrad in der Hand? Ist er dein Erlöser? Ist deine Schuld, dass du vor ihm weggelaufen und ihn auf die Seite geschoben hast, ist die vergeben, weil du zu ihm gekommen bist mit dem Gebet, Gott, vergib mir mein Leben, so wie der Junge in dieser Geschichte. Und hast du die Gewissheit, wenn mein Leben heute zu Ende geht, werde ich bei diesem Jesus sein. Schau, die tiefste Angst unseres Herzens kommt daher, dass unsere Ewigkeit nicht geklärt ist, dass wir nicht wissen, wohin wir gehen, denn Gott hat es einmal durch einen Mann im Alten Testament schreiben lassen, dass er das Wissen um die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und das kann keiner ausradieren. Das Wissen ist tief im Menschen, ich werde mein Leben vor Gott verantworten, so sehr du das auch verdrängst und wegredest und dich lustig machst darüber. Ich nehme das keinem Menschen ab. Diese tiefe Furcht vor dem lebendigen Gott ist da. Und deswegen ruft er uns zur Umkehr, dürfen wir versöhnt werden mit ihm. Und ich wünsche dir, dass Klarheit entsteht. Und heute Abend, liebe Freunde, lass uns nicht reden über irgendwas Nebensächliches, sondern nutzt die Möglichkeit, wenn ihr heute Abend merkt, ich bin noch nicht da, wo der Junge war, als die Geschichte zu Ende ging, versöhnt mit dem Vater, wo die Angst weggenommen war, wo die Zukunft gesichert war. Wenn das nicht geklärt ist in deinem Leben, bitte verlass dieses Haus nicht. Such dir Gesprächspartner, mit denen du über die wichtigen Dinge redest. Wir haben auch ruhigere Räume im Haus, wo man ungestört persönlich sprechen kann und beten kann. Und wir verlangen nichts von dir. Wir wollen im Gegenteil dir nur eines geben, nämlich den Weg zu diesem Jesus zeigen, dir dabei behilflich sein. Und ich bitte, dass im Namen von Jesus, dass du darüber jetzt nachdenkst. Ich werde, wie an den beiden anderen Abenden, jetzt uns um einen Moment der Stille bitten. Also ich werde jetzt gleich still sein. Ich war ja der Einzige, der die Stille unterbrochen hat. Ja, also ich werde jetzt gleich still sein. Und ich bitte, dass ihr es auch bleibt, sodass du nachdenken kannst und alle anderen einen Moment des Nachdenkens haben und dass du über diese Frage nachdenkst. Ist Gott wirklich mein Vater? Bin ich durch Jesus Christus mit ihm versöhnt? Habe ich wirklich die Vergebung meiner Schuld? Und habe ich die Gewissheit, dass ich ihm gehöre? Und dass ich, wenn ich einmal vor ihm stehe, die Ewigkeit bei ihm verbringen werde. Diese Gewissheit brauchst du. Die Frage ist zu wichtig. Die kannst du nicht mehr klären nach dem letzten Herzschlag. Das müssen wir heute klären. Und Jesus ist es nicht wert, dass wir ihn auf die lange Bank schieben. Und deswegen bitte ich jetzt, dass wir einen Moment still werden und du nachdenkst und vielleicht ist es heute Abend wichtig, in diesem Moment der Stille, dass du Jesus sagst, Jesus, jetzt heute Abend hast du mein Herz berührt und jetzt werde ich auf jemanden zugehen und jetzt ist es wichtig, jetzt will ich im Gebet zu dir kommen und ich will erleben, dass du mich annimmst, wie dieser Junge von seinem Vater angenommen wurde. Danke, himmlischer Vater, dass du uns Menschen liebst. Du hast uns geschaffen als dein Ebenbild. Du hast uns geschaffen für das Leben mit dir. Ein Leben der Liebe und des Vertrauens und des Gehorsams dir gegenüber. Danke für mein Leben, dass ich das verstehen und annehmen durfte, dass du mich zur Umkehr eingeladen hast und ich Vergebung meiner Schuld finden durfte und mein Leben dir anvertrauen durfte. Und danke für jeden, der heute Abend ist. Hier ist jede Frau, jeden Mann, die das für sich erlebt haben. Aber du kennst auch jeden, bei dem das noch nicht so ist, der nicht mit der Gewissheit heute Abend heim könnte: Jesus gehört mein Leben. Gott ist mein Vater durch Jesus Christus geworden. Meine Schuld ist vergeben. Ich gehöre Jesus, ich folge Jesus und ich werde bei ihm im Himmel sein, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Du weißt um jeden, bei dem das nicht klar ist. Du weißt um jeden, der zweifelt, und du weißt auch um jeden, der genau weiß, dass es bei ihm nicht so ist. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen keine Ruhe lässt, sondern dass du ihnen ja diese Sehnsucht schenkst, mit dir versöhnt zu werden, damit die tiefste Lebensangst überwunden wird und Menschen gerettet werden für die Ewigkeit, um an der Hand des guten Hirten das weitere Leben zu führen, im Vertrauen, dass du uns nie verlässt und dass du uns ans Ziel bringst. Ich danke dir dafür. Amen. Ich werde jetzt gleich noch hier vorne bleiben. Hier werden vielleicht noch andere Mitarbeiter auch hier vorne sein. Und wenn du willst, komm einfach und lass uns miteinander sprechen und beten. Du siehst Mitarbeiter. Heute Abend habe ich noch keine entdeckt, aber gibt es Mitarbeiter mit Namensschildchen? Ja, heute Abend auch? Ja, schaut euch mal um. Auch Menschen, die bereitstehen, um zu sprechen miteinander. Und ja, ich wünsche euch Gottes Segen und den Mut für die wichtige Entscheidung des Lebens.